Ihr könnt sicherlich besser hören, wenn ich mein Mikrofon einschalte. Was ist wirklich stark? Ich meine, wir sagen einem kleinen Kind, dass es sein Gemüse aufessen soll, auf das es groß und stark wird. Oder wir verlangen auch immer wieder, dass die Politiker, die diese ganze Macht haben, die haben dies und jenes und das alles zu regeln. Das sollten sie alles gefälligst in Ordnung bringen. Dafür haben sie doch die Macht. Ich habe mal eine Geschichte gelesen und also ich kann nicht schwören, dass es sich tatsächlich so zugetragen hat. Aber von der Quelle her habe ich Grund zu glauben, dass es eine wahre Geschichte ist, dass drei Rechtsanwälte in einem Boot auf einem See waren und sie waren da angeln. Und es ist ein Gewitter aufgekommen und die anderen Boote, die gehen alle an den Ufer in Sicherheit. Aber einer dieser Anwälte steht auf und sagt, hier bin ich, Gott, gib's mir. Gott hat das sich nicht zweimal sagen lassen. Er hat's ihm gegeben. Nun, Gerüchte sagen, dass seine zwei Partner, die da im Boot gesessen haben, dass die später Pastoren geworden sind. Das ist wirklich im Bereich der Gerüchte, glaube ich. Aber was haben wir für eine Vorstellung von Macht, von Stärke, was wirklich stark ist? Wir betrachten einen einzigen Vers über diese Adventssonntage. Jesaja, Kapitel 9, Vers 5, haben wir hier. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbare Ratgeber. Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Letzte Woche haben wir uns diesen wunderbaren Ratgeber angeschaut und gemerkt, dass wir uns manchmal über seinen Rat wundern, anstatt ihn als den wunderbaren Ratgeber anzuerkennen, zu sehen, dass das, was er uns sagt, wirklich nicht nur Hand und Fuß hat, sondern dass es von Schöpfung her, von Grundsteinlegung der Erde her, wirklich die Richtung ist, die für uns Menschen gegeben ist, auf dass wir das wahre Leben haben können, dass wir den richtigen Weg finden. Heute wollen wir diesen Titel Starker Gott genauer anschauen. Und ja, wie gesagt, Menschen haben die unterschiedlichste Vorstellung, was wirklich unter stark zu verstehen ist. Und gerade mit dieser Bezeichnung Starker Gott haben viele Menschen in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, sicherlich auch hier in unseren Reihen, so ihre Probleme. Wenn er so ein starker Gott ist, warum gibt es Leid in dieser Welt? Wenn er so ein starker Gott ist, warum kann der Satan überhaupt irgendwas ausrichten? Wir haben so unsere Probleme, wenn wir sowas hören. Es gibt ein liberaler jüdischer Rabbi namens Harald Kushner, der ein Buch geschrieben hat, das heißt, wenn guten Menschen Böses widerfährt. Und in diesem Buch erzählt er, ja, wirklich der Leidensweg seiner Familie, weil sein Sohn hatte eine Erbkrankheit, diese Krankheit, die ein Kind schon alt aussehen lässt, dass das Kind mit 8, 9 Jahren so aussieht, als wäre es 70 oder 80 Jahre alt und die haben Rheuma und andere Krankheiten und Gebrechlichkeiten, die wir normalerweise mit einem hohen Alter verbinden. Und sein Sohn ist erwartungsgemäß an dieser Krankheit gestorben. Und Harald Kushner setzt sich dann in diesem Buch mit der Frage auseinander, wie kann das sein, wenn es einen allmächtigen, liebenden Gott gibt? Und er kommt zu dem Schluss, dass Gott durchaus ein liebender Gott ist, aber dass er nicht die Macht hätte, solches Leid zu verhindern. Es war für ihn, sagen wir vom Logischen, das Einzige, was noch übrig blieb. Weil wenn er alle Macht hätte, dann würde er sowas verhindern. Allerdings denke ich, dass es sich lohnt, uns diesen Vers noch mal ein bisschen genauer anzuschauen. Was da am Anfang steht. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Kind. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man gibt ihm diese Titel. Nun, in unserem Land haben wir gewisse Gesetze, die die Geschäftsmündigkeit einer Person regelt, dass man erst ab einem gewissen Alter beschränkt geschäftsfähig ist und erst später dann auch unbeschränkt geschäftsfähig ist, weil wir sagen, in einem gewissen Alter kann man dieses Geschäft nicht mehr überschauen. Die haben nicht das Verständnis dafür, was da abläuft, und wir sagen, das geht dann nicht, dass es diesem Kind zugemutet wird, diese geschäftliche Entscheidung treffen zu müssen oder überhaupt treffen zu dürfen. Aber in diesem Text und anderswo ähnlich sehen wir, dass in diesem Kind von vornherein die Herrschaft investiert ist. Ist auch interessant, wenn man im Neuen Testament schaut, sieht man, dass Herodes der Große, also man merkt schon diesen Machtanspruch, diese Stärke in dem Namen, Herodes der Große, dass er Angst hatte vor diesem Kind. Als er gehört hat, dass ein neugeborener König der Juden da sei, hat er seine Truppen hingeschickt und alle Kinder unter 2 Jahren in dem Ort umbringen lassen. Wie kommt es, dass ein großer Machthaber Angst hat vor einem Kind? Wie kommt es, dass in einem Kind schon so viel Macht investiert werden kann? Starker Gott? Ein Baby? Ein mächtiger König kriegt es mit der Angst zu tun? Durch sein gesamtes Leben hatte Jesus mit diesen falschen Vorstellungen von Macht immer wieder zu tun. Siehst du, wir denken immer wieder, wenn jemand etwas Wundervolles tun kann, wenn sie etwas tun können, was kein anderer kann, oder wenn sie große Reden schwingen können, dass die Leute ihnen folgen, dass sie die wirkliche Macht haben. Und es sind natürlich gewisse Ansätze von Macht da. Aber Jesus hat die ganze Zeit eine ganz andere Vorstellung von Macht gepredigt. Jesus hat gesagt, wenn du der Erste sein willst, dann sollst du aller Diener sein. Geh mal morgen an die Arbeit mit dem Spruch. Ja. Der Erste, der Größte, der Chef, soll der Diener von allen sein? Wie soll das überhaupt gehen, fragen wir uns in unserer Welt. Aber doch das ist diese Vorstellung von Macht, was Jesus immer wieder gezeigt hat. Wir sehen unzählige Male im Neuen Testament, dass Jesus die Macht hatte, Wunder zu tun. Er konnte Menschen heilen. Er konnte sogar Menschen von den Toten auferwecken. Und was hat er immer wieder getan? Sag's keinem. Behalte es für dich. Sei ruhig darüber. So eine Macht, so etwas Starkes, und das soll man ruhig halten? Aber er hatte eine andere Vorstellung von Macht, was er gepredigt, nicht nur gepredigt, sondern selber gelebt hat. Und man sieht, sagen wir, noch einen Höhepunkt in seiner Vorstellung, in seinem Leben von Macht, als sie ihn an das Kreuz genagelt haben. Er hätte die Macht, mit einem Wort hätte er 12 Legionen von Engel herbeirufen können, die ihn hätten befreien können. Macht! Aber er lässt sich ans Kreuz nageln. Und die Worte, die aus seinem Mund kommen, sind: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dienst, Vergebung, die Hand dem Schwachen entgegenzustrecken und hochzuheben. Starker Gott, ein Gott, der in unsere Not kommen konnte, der unsere Herzen berühren konnte, der unsere Schuld hinwegnehmen konnte. Das ist wahre Stärke. Das ist wahre Macht. Jesus predigte, was wirkliche Macht ist. Ich habe mich wieder verloren. Mach's einfach so. Die wahre Macht, die Jesus uns gezeigt hat mit seinem Leben, zeigt uns auch, dass es etwas mehr zu diesem Leben gibt, als das, was wir normalerweise wahrnehmen. Versteht mich nicht falsch, ich verstehe voll und ganz, dass wenn jemand stirbt, und gerade wenn es ein Kind ist, aber überhaupt wenn jemand, der uns wichtig war, stirbt, dass das für uns eine große Verlust ist, dass das tierisch wehtut, das verstehe ich, das versteht Gott. Aber er sagt, meine Stärke will dir auch etwas weiteres zeigen, etwas über unseren begrenzten Blick hinaus. Wenn als Harald Kuschners Sohn gestorben ist, natürlich war das eine schreckliche Erfahrung für ihn und für seine Familie. Aber der starke Gott sagt, ich habe den Tod überwunden. Passt wirklich super, dass wir nachher das Abendmahl feiern werden. Weil da wird es uns ganz besonders vor Augen geführt, was dieser starke Gott für uns getan hat. Er ist schwach geworden. Er hat seine ganze Macht abgelegt, um sie wieder aufzunehmen in noch herrlicherer Form als zuvor. Seine Macht kennt keine Grenzen und er lädt uns ein, mit ihm Tischgemeinschaft zu haben. Er hat gesagt, du sollst Anteil an mich haben. Du sollst wissen, dass du mit mir verbunden bist. Ich lade dich ein, meine Macht, meine Kraft in dich aufzunehmen. Aber meine Macht und meine Kraft bringen dich nicht dazu, dich als den Großen über den anderen aufzustellen. Sie bringen dich dazu, den anderen zu dienen. Dass du einem Diener wirst und dass du deine Umwelt damit beeinflussen und verändern kannst. Wir können viel, viel mehr erreichen auf Jesu Weg, als was wir jemals auf den Wegen dieser Welt erreichen könnten. Der starke Gott gibt uns eine ganz neue Perspektive auf das Leben, auf das wir erkennen können, dass obwohl wir Schmerzen haben, wenn jemand von uns geht, es ist nicht vorbei, sondern er gibt uns eine ewige Perspektive, eine Perspektive, die Tod und Leid und Sünde überwindet. Und manche Leute sagen, ach, das ist ja Vertröstung auf Jenseits. Du musst hier alles erdulden, bis du endlich irgendwann da ankommst. Aber nein, diese Vertröstung auf Jenseits ist eigentlich das, was unser Leben heute mit Sinn und Inhalt investiert. Weil wir wissen, dass es eine Ewigkeit gibt, weil wir wissen, dass Jesus wiederkommt, weil wir wissen, dass es Hoffnung gibt, hat alles, was ich heute tue, einen Sinn. Wie ich meinen Mitmenschen begegne und wie ich mit euch und mit allen anderen umgehe, das hat eine Bedeutung, weil es nicht einfach aus ist, wenn ich meinen letzten Atemzug genommen habe, sondern dass es viel mehr gibt. Dein Leben hat einen Sinn. Es hat einen Sinn für dich, morgen aus dem Bett zu steigen, auch wenn du es nur mit Schmerzen tun kannst. Es hat einen Sinn für dich, morgen den Tag in Hoffnung anzugehen, auch wenn so vieles um dich herum so schwarz erscheint. Sein Licht kann in deine Dunkelheit hineinkommen. Und das ist genau sein Wunsch für dich. Starker Gott in einem kleinen Kind. Die volle Gottheit ist Mensch geworden, um uns von unserer Schwachheit zu retten. Unsere Schwachheit ist nicht vorrangig, dass wir krank werden, dass wir irgendwann sterben werden, sondern dass wir unser Handeln nicht beherrschen können und dass wir uns selbst und unseren Mitmenschen immer wieder verletzen. Sünde nennt man das, wenn wir uns selbst und anderen kaputt machen. Aber dafür ist er geboren als Kind, dafür ist er gestorben, um uns von unserer Sünde zu befreien. Und noch viel mehr, noch viel herrlicher, dafür ist er von den Toten auferstanden. Oder wie Paulus es geschrieben hat im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ich lese ab Vers 53, wir haben es auch zum Anzeigen hier. Denn dieses Vergängliche muss sich mit Unvergänglichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. Wenn sich aber dieses Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift. Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Daher, geliebte Brüder und Schwestern, seid standhaft und unerschütterlich, nehmt immer eifriger am Werk des Herrn teil und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. Wenn wir dieses Leben im Licht der Ewigkeit sehen, nimmt es eine ganz andere Bedeutung für uns an, bekommt es eine ganz andere Farbe sozusagen. Und der starke Gott, der hat das für uns bewirkt. Er gibt uns seine Kraft und sagt, lern von mir. Und wenn du der Erste sein willst, sei aller Diener. Wenn du wirklich leben willst, gib dein Leben hin. Gib dein Leben mir. Und dein Leben wird niemals verloren gehen. Es ist eine Einladung an jeden Einzelnen von uns. Ich weiß, wir sind an vielen unterschiedlichen Punkten in Bezug darauf, wie wir zu Jesus stehen. Aber vergiss bitte nie, wie du zu Jesus stehst, hat Bedeutung in Zeit und Ewigkeit. Er ist der Weg zum Leben und er allein. Und ihn verkünden wir, weil in ihm haben wir Hoffnung. Wir wollen jetzt eine Zeit des Gebets zusammen haben, wo jeder laut oder leise beten kann. Ich möchte dich ermutigen, nimm diese Zeit, rede mit Jesus. Wenn du es nie zuvor getan hast oder vielleicht nur selten, fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch, ungewohnt an. Lass dich nicht daran stören. Denn Jesus hat kein Wörterbuch, wo er aufschlägt und da hast du die richtigen Worte hier ausgewählt, sondern er sagt, komm zu mir einfach, wie du bist. Du kannst zu mir kommen, wie du bist. Es ist egal, was für ein Mist in deinem Leben los ist. Es ist egal, was du ausgebrockt hast. Es ist egal, was für Fehler du gemacht hast. Du kannst einfach kommen. Du kannst mit mir reden. Ich will eine Beziehung mit dir anfangen. Und ja, er will uns nicht so lassen, wie wir sind. Er will, dass wir das Leben immer reicher erleben. Wir beten jetzt. Wer laut beten möchte, kann das gerne tun. Aber nehmen wir alle diese Einladung an, mit Jesus zu reden.